Fast ist es soweit. Die Formel 1 startet wieder in Europa, in Imola. Tja, Ferrari-Fans dürfen sich besonders freuen. Ein Upgrade wartet auf euch. Wahrscheinlich kleiner, als man sich das gewünscht hat bei den Tifosi. Aber wir sprechen drüber in dieser Episode und bringen euch auf den Stand, was da momentan sozusagen Sachlage ist. Dann schauen wir natürlich auf das McLaren-Duo, die dynamischen zwei, Oscar Piastri und Lando Norris. Wer wird dieses Mal das Rennen machen? Das Auto ist wahrscheinlich das stärkste in Imola. Wir schauen da mal genauer hin. Und es gibt einen Rückkehrer, Franco Colapinto, der Argentinier, übernimmt den Platz neben Pierre Gasly, der frei geworden ist, nachdem Jack Doohan jetzt vorübergehend für 5 Rennen, heißt es, ja, in die zweite Reihe zurückgeht. Und damit ist der Rookie-Kampf eröffnet, würde ich sagen, Dave. Und das ist nicht alles, aber ich würde sagen, wir legen los.
Auf jeden Fall. Wir haben garantiert unseren falschen Podiumstipp noch für euch. Wir sprechen über Red Bull Christian Horner. Eine vollgepackte Vorschau erwartet euch. Auf geht's.
So. Bevor wir loslegen, Dave, wie immer schauen wir mal auf die Wettervorhersage. Und die sieht gar nicht mal so uninteressant aus. Zumindest mal am Freitag gibt es immerhin 40% Regenwahrscheinlichkeit. Das ganze Wochenende wird immer so zwischen 19 bis 22 Grad Maximaltemperatur sein. Um die 10 bis 13 Grad Minimaltemperatur. Mhm. Also das klingt schon mal gar nicht mal so verkehrt. Und am Samstag und am Sonntag soll es um die 20% Regenwahrscheinlichkeit sein. Das ist jetzt nicht viel, aber es könnte doch irgendwie ein bisschen runtertröpfen. Wir hatten ja das ein oder andere Mal eine ähnliche Vorhersage und dann hat es geregnet. Ich glaube, bild mir ein, Miami war sogar ungefähr so. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall nicht die schlechtesten Verhältnisse. Regen ist, finde ich, immer gut. Zumindest mal, wenn es wechselhafte Bedingungen gibt, dann können wir uns schon mal auf Boxenstopp-Chaos einstellen, eventuell ein Safety-Car. Schauen wir mal. Also, gibt schlechtere Voraussetzungen.
Ja, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Könnte spannend werden. Ein schönes Frühlingswochenende auf jeden Fall in Norditalien. Ich habe übrigens letztes Mal die Strecke in Imola kurzzeitig fälschlicherweise in die Toskana verfrachtet. Der Andi hat uns darauf hingewiesen. Sorry dafür. Es ist natürlich, wie der Grand Prix auch heißt, in der Emilia-Romagna gelegen. Das ist nicht die Toskana, ist aber auch nicht so wahnsinnig weit weg. Also, ich war halb falsch. Aber lass uns mal reingehen. Was haben wir für Themen? Ja. Red Bull kommt mit einem großen Upgrade.
Ist auch nach nötig. Ne?
Es ist nötig, auf jeden Fall. Und Red Bull ist da eine der Mannschaften, die, ja, wie gesagt, in großem Stile Teile mitbringen. Man erhofft sich eine ganze Menge davon. Es ist mehr oder weniger der wahrscheinlich einzige große Schuss, um Anschluss zu finden nach vorne an die bärenstarken McLaren bisher. Und wie man so hört, hängt da unter Umständen sogar die Zukunft von Christian Horner dran. Aber der Reihe nach, ja. Helmut Marko hat gesagt, er ist natürlich sehr unglücklich über den großen Rückstand der von Max Verstappen, ja, seiner Red Bull Speerspitze in Miami. Das waren ja weit über 30 Sekunden, 37, wenn mich nicht alles täuscht, die Max Verstappen da zurücklag. Helmut Marko hat es auch noch korrekt eingeordnet. Er sagte, eigentlich wäre der Rückstand noch größer gewesen, wenn Max Verstappen die beiden McLarens nicht eine ganze Weile aufgehalten hätte da vorne. Er hat es ihnen ja wahrlich schwer gemacht, sich da überholen zu lassen. Ging aber noch gut. Und die Pole Position, die Max Verstappen da geholt hat, auch da ist Helmut Marko natürlich sehr realistisch und ehrlich. Die geht eigentlich nur darauf zurück, dass A, Max Verstappen wieder eine traumhafte Runde hingebracht hat und B, die ganzen Verfolger, namentlich beide McLaren-Piloten, auch Kimi Antonelli war schnell, alle hatten dann keine ganz fehlerfreie Runde im Qualifying. Nur deswegen stand Max Verstappen ganz vorne für den Grand Prix. Dementsprechend erwartet man eben viel von den neuen Teilen. Man muss wirklich Leistung finden. Aber, und das ist das große Mysterium dieser Tage, die anderen Teams und Journalisten scheinen langsam der ganzen Sache ein bisschen auf die Schliche zu kommen, warum die McLaren so überlegen sind. Ganz kurzer Abriss dazu. Es hat natürlich mit den Reifen zu tun. Das wird euch aufgefallen sein, wenn ihr die Rennen aufmerksam verfolgt habt. Die McLaren sind immer in der Lage, ihre Reifen länger am Leben zu halten und länger schnell zu fahren mit den Reifen. Ne? Egal auf welche Reifenmischung, früher oder später gehen den anderen die Reifen ein. Dann sind die McLaren zur Stelle, können sich vorne absetzen oder überholen oder was auch immer. Und wie das Ganze passiert, das ist ein großes Mysterium. Man munkelt da über ganz versierte technische Geschichten mit Materialien, die ihre Konsistenz verändern können. Das ist ein separates Thema für den anderen Podcast. Auf jeden Fall, und das ist das Entscheidende, alles, was McLaren da treibt, scheint legal zu sein. Das ist von der FIA soweit bestätigt. Auch wenn aus den Red Bull rein gerade man da hört, dass das vielleicht nicht ganz der Fall ist, aber Das hat auch Zac Brown beim letzten Rennen sehr, sehr suffisant natürlich kommentiert, indem er Tire Water auf seiner Trinkflasche gehabt hat. Es gab ja die Gerüchte, ob die McLaren-Piloten oder die McLaren-Ingenieure da nicht irgendwie Wasser in die Reifen füllen, um die Reifen zu kühlen. Das wurde auf jeden Fall gekontert und Zac Brown hat auch gesagt, naja, wenn ihr den Verdacht habt, dass wir was Illegales machen, dann ja, verklagt uns doch oder prangert uns an. Die FIA wird es überprüfen und wird zeigen, dass alles legal ist. Das ist offensichtlich mal wieder passiert in irgendeinem kleinen Detail. Also geht alles mit rechten Dingen zu, auf jeden Fall. Bei den McLarens, bisher zumindest. Und Toto Wolff hat auch gesagt, man muss da einfach auch ehrlich zu sich selber sein, bevor man den anderen irgendwie Illegalität vorwirft. Wir alle sind da und müssen eigentlich einen besseren Job machen, hat er gesagt, um den Anschluss an die McLaren zu finden. Das versucht Red Bull jetzt hier auch. Und Sebastian, was hat's denn mit der Geschichte aus sich? Sollte dieses Upgrade zünden oder nicht? Steht vielleicht die Zukunft von Christian Horner als Teamchef auf dem Spiel?
Also zumindest Helmut Marko sagt nein. Und das ist schon mal ganz interessant, denn Helmut Marko ist ja eigentlich nach allem, was man so weiß, eher ein Widersacher von Christian Horner intern. Da gibt es ja seit geraumer Zeit Machtkämpfe zwischen den beiden. Momentan herrscht so ein Burgfrieden. Das haben sie jetzt auch, finde ich, ganz gut hinbekommen. Aber Horner wackelt nach allem, was man so hört, weiterhin. Nicht zuletzt deswegen, weil er ja da diese eine Affäre gehabt hat, in der einige Dinge nicht richtig gelaufen sein soll gegenüber einer internen Mitarbeiterin. Die ist momentan freigestellt und klagt gegen ihn. Da muss man auch abwarten, was los ist. Aber es heißt ja, dass tatsächlich die Zukunft von Christian Horner auch an dem Upgrade jetzt dranhängen soll. Wie gesagt, Helmut Marko, der verneint das, aber bei Red Bull ist man recht gut darin, Dinge zu verneinen, die eigentlich schon alle Spatzen von den Dächern schreien oder pfeifen. Also von daher, da darf man jetzt nicht allzu viel drauf geben, wobei man auch sagen muss, Dr. Helmut Marko ist eigentlich eine ehrliche Haut. Wir haben es ja auch vorhin schon gehört bei dem Kommentar von dir, beziehungsweise bei dem Zitat, das du gegeben hast von Dr. Helmut Marko, wie man jetzt die letzten Platzierungen auch im Qualifying von Max Verstappen einschätzen sollte. Von daher würde ich einfach mal sagen, abwarten und Tee trinken. Es scheint aktuell jetzt noch nicht irgendwie der ganz große Sturm losgegangen zu sein, aber erinnern wir uns an 2023, Ottmar Szafenhauer, der ist dann plötzlich innerhalb von 24 Stunden, nachdem die Gerüchte aufgekommen sind, dann nicht mehr Teamchef von Alpine gewesen. Sowas kann ganz schnell gehen und dann war nach dem Wochenende war er dann auch weg, war dann irgendwie noch so wie so ein nasser Sack im Fahrerlager rumgehangen, einfach weil er halt noch da sein musste. Er war ja schon da, aber das war auch ganz seltsam. Also die Formel 1 bleibt spannend auch auf dieser Front und eins ist sicher, egal ob Christian Horner, die Personalie Christian Horner vielleicht abhängig vom vom Red Bull Update, aber ganz sicher die Personalie Max Verstappen. Der sollte sich oder wünscht sich natürlich, dass er ein Auto hat, wo er besser mit den McLaren kämpfen kann, als sich einfach nur breit zu machen und dann, wenn sie vorbei sind, keine Chance mehr zu haben. Der möchte natürlich ein deutlich stärkeres Auto unter dem Hintern haben. Wer jedoch ein starkes Auto unter dem Hintern hat und trotzdem ein bisschen Gas geben muss, das ist unser lieber Kollege Lando Norris. Der hat so ein paar kleine Fehlerchen drin gehabt in den letzten Rennen und die hätten wahrscheinlich alle nicht so schlimm ausgeschaut. Denn er wäre bequem wahrscheinlich in Führung, wenn da nicht sein überaus talentierter und auch noch sehr, sehr junger Teamkollege Oscar Piastri ist. Und der wird auch gelobt von Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, Weltmeister 1997, einige werden sich noch daran erinnern, legendäres Finale gegen Michael Schumacher, wo sich unser lieber Schumi so gut und legendär ist, leider nur helfen konnte, indem er versucht hat, den lieben Villeneuve so ein bisschen von der Strecke zu schubsen, hat es dann aber irgendwie die UNO-Reverse-Karte dann gesehen und ist selber im Kiesbett gelandet. Ja. Aber auch damals schon, Jacques Villeneuve, jemand, der eine ziemlich große Klappe hatte, damals auch sehr viel dahinter und auch jetzt meldet er sich wieder und sagt, Oscar Piastri ist das goldene Kind sozusagen dieser Generation und er wird wahrscheinlich nicht so einfach Strafen bekommen, wie das bei Max Verstappen der Fall ist. Das ist schon mal eine große Hilfe. Also er sieht nicht nur das Talent und die Schnelligkeit bei Oscar Piastri, sondern auch diese unglaubliche Abgebrühtheit und auch diese Coolness, die er vielleicht im Vergleich zu Verstappen dann auch nochmal als Bonuspunkt hat, Dave. Denn wir wissen ja, Verstappen ist so unfassbar genial, der fahren kann und so viel der aus dem Auto rausholen kann. Manchmal ist er so ein bisschen übermütig und das hat ja übrigens auch Lando Norris gesagt im Rückblick auf das letzte Rennen, dass Verstappen sich seine eigene Platzierung so ein bisschen zerstört hat. Denn wenn er ein bisschen schlauer agiert hätte, wäre er vielleicht Dritter geworden. Ist er aber nicht. Also, was sagst du dazu?
Ich finde es ganz spannend, wie du die Aussage interpretierst von Jacques Villeneuve hier. Man könnte natürlich auch mutmaßen, und so habe ich es jetzt zumindest initial mal gelesen, dass Oscar Piastri als Golden Boy natürlich vielleicht von den Rennkommissaren ein Stück weit auch bevorzugt wird. Ja? Selbst wenn da mal was ist, könnten die Rennkommissare da eher ein Auge zudrücken, allein damit man auch mal einen anderen Weltmeister hat und so weiter. Also könnte man auf beide Arten sehen. Das ist natürlich ganz spannend. Wie interpretiert ihr das denn? Ja? Könnt ihr uns natürlich gerne in den Kommentaren verraten. Appelliert Jacques Villeneuve da eher an die Fairness der Rennkommissare oder unterstreicht er hier das Talent und die Abgebrühtheit von Oscar Piastri? Die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo dazwischen. Mal gucken. Ist aber auf jeden Fall ein heißer Punkt, über den wir sprechen müssen. Ich denke, um jetzt Jacques Villeneuve mal ganz beiseite zu lassen, die Statistik spricht ganz klar generell für Oscar Piastri, nicht nur als Favoriten auf den Rennsieg jetzt in Imola am Wochenende, sondern auch als Favoriten auf die WM natürlich. Wir haben es mehr oder weniger von vornherein oder zu Anfang der Saison auch schon gemutmaßt, dass er ein heißer Kandidat werden könnte. Die Leistungen in den ersten 6 Rennen haben es unterstrichen. Ja, 4 Grand Prix-Sieger aus den ersten 6 Wochenenden. Das ist natürlich schon eine heftige Ansage.
Der einzige mehrfache Sieger.
Ja, der einzige mehrfache Sieger bisher, das stimmt. Und hier und da hat er natürlich auch ein paar Wackler und Hänger gehabt, gerade im Qualifying zum Beispiel. Trotzdem, ja, da ist die Abgebrühtheit wieder. Er lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen, er staubt ab, er wähnt irgendwie seine Chancen, er ist ganz geduldig, schlägt dann aber auch eiskalt zu, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Kann jetzt nicht jeder von sich behaupten, dass er sich der Max Verstappen auf der Strecke zurechtgelegt hat und ganz sauber überholt hat schon. Ja. Oscar Piastri hat es geschafft in Miami. Klar, er hat das beste Auto aktuell unterm Hintern, aber das muss man auch umsetzen. Lando Norris beweist hier und da, wie das auch ein bisschen schief gehen kann. Durch winzige Fehler, das hast du ja auch schon angedeutet. Ja. Es ist ja nicht viel, was da schief läuft. Er erleichtert sich ja keine groben Schnitze, aber hier mal ein Verbremser, da ein kleiner Fehler in der entscheidenden Runde in Quali und schon ist das ganze Rennen dann irgendwie kompromittiert. Oscar Piastri macht all diese Sachen nicht. Und zu unserem garantiert falschen Podiumstipp kommen wir später sicher noch. Aber er wird auf jeden Fall einer der Favoriten sein. So viel kann ich auf jeden Fall mal verraten. Wer ja nicht zu den Favoriten gehört, und damit würde ich mal zur Heimmannschaft umschwenken, ja, ist natürlich nach wie vor Ferrari. Die tun sich schwer, sie hatten einen sehr, sehr schwierigen Start in die Saison. Es sind viele Dinge sehr unglücklich gelaufen, das Potenzial ploppt aber hier und da mal ein bisschen auf. Es wird schwierig und jetzt haben viele damit gerechnet, dass natürlich gerade zum Heimrennen die Scuderia viele neue Teile mitbringt. Dem ist aber nicht so, Sebastian. Wie ist die Lage? Wie schaut es da aus bei Ferrari?
Ja, es sieht eher danach aus, dass das Ende Juni der Fall wird. Da soll ein größeres Upgrade kommen oder größere Upgrades. Vor allem an der hinteren Radaufhängung soll was getan werden. Und in der Zwischenzeit übt sich der Teamchef Fred Vasseur in Durchhalteparolen, möchte man fast schon sagen. Er sagt wörtlich, seit dem letzten Rennen haben wir in Maranello hart gearbeitet und jedes Detail für Imola vorbereitet. Also nicht von Entwicklung oder so, die geht dann vorbereitet. Also kann man natürlich auch so ein bisschen Richtung Mini-Upgrade natürlich interpretieren. Er sagt weiter, wir müssen das Potenzial unseres Pakets maximieren, damit Charles und Lewis auf der anspruchsvollen Strecke ihre beste Leistung zeigen können. Jo, klingt jetzt vielleicht als Ferrari-Fan nicht so erbaulich. Ja, schauen wir mal. Warten wir es mal ab. Auch kleine Updates können manchmal eine große Wirkung zeigen. Falls es nichts werden sollte, bis Ende Juni passiert ja noch einiges, muss man leider sagen. Wir haben ja jetzt schon den Triple Header und dann ist ja noch nicht mal Ende Mai oder gerade mal Anfang Juni. Ja, das ist schon gar nicht mal so schön. Ne? Also es ist ein oder andere Rennen, das noch ins Land zieht und wenn man da jetzt den Boden verliert, dann kann man die WM, glaube ich, wirklich abschreiben. Wenn jetzt irgendwie was kommt, was richtig zündet, vielleicht sich der ein oder andere da vorne einen Schnitzer erlaubt, dann kann man vielleicht noch hoffen, gerade wenn man Charles Leclerc hat, heißt und ein paar Pünktchen mehr auf dem Konto hat, als zum Beispiel der gute Lewis Hamilton. Ansonsten vielleicht noch so wie letztes Jahr, dass man vielleicht konstrukteursweltmeistertechnisch noch was reißen kann, aber auch da es lief letztes Jahr, wenn man ehrlich ist, auch nur deswegen. Ferrari hat ja auch einen Durchhänger gehabt zwischendrin, weil sie sich mit den Updates verrannt haben. Sowas passiert ja auch, also Update ist nicht immer gleich Hoffnung. Es war ja nur deshalb möglich, da noch mitzuspielen vorne bei der Konstrukteursweltmeisterschaft, weil McLaren am Anfang der Saison nicht in die Pushen gekommen ist und weil halt Sergio Perez neben Max Verstappen gefahren ist und der hat halt, muss man einfach fairerweise zugeben, nicht so viel rausholen können wie Verstappen und aber wie wir jetzt wissen, auch ein Yuki Tsunoda, auch ein Liam Lawson, alles sehr, sehr fähige Fahrer, vor allem Yuki Tsunoda auch inzwischen mit sehr viel Erfahrung. die schaffen das auch nicht viel besser. Und wobei fairerweise muss man sagen, Yuki Tsunoda, das sieht schon ganz gut aus momentan. Aber ja, so ist die Sachlage, Dave. Und ich weiß nicht, wie du das siehst für Ferrari. Optimismus ist bei mir leider nicht da, weder für Leclerc noch für Hamilton. Also ich denke mal, Podium wird das nicht werden.
Podium sehe ich jetzt auch eher als problematisch an. Müsste schon verrücktes Rennen sein, damit die Ferraristi da jubeln können. Am Ende des Tages ist natürlich bitter. Ja, es ist sehr schade, dass beim ersten Heimrennen dann natürlich die Erwartungen schon zurückgeschraubt werden vom Teamchef selbst ein bisschen. Aber er ist auch realistisch, Fred Vasseur weiß, was Sache ist. Er kann auch natürlich keine Wunder versprechen, wo einfach keine Substanz dann dahinter ist. Das hilft ja auch keinem am Ende des Tages. Ich denke aber, und das ist der winzige Hoffnungsschimmer für alle Tifosi, wenn alle anderen oder wenn viele andere Upgrades bringen, ist ja auch da nicht gesagt, dass die zünden. Ja, man muss diese Upgrades auch erst verstehen, lernen natürlich. Das kann sich über einen Triple Header dann hinziehen erstmal. Gerade, jetzt überleg dir mal, am Freitag regnet es vielleicht in Imola, die Wahrscheinlichkeit ist da. Dann lernen die anderen über ihre neuen Teile und die Korrelation, ja, zwischen der Fabrik, zwischen dem Windtunnel und der Strecke. Verhältnismäßig wenig. Wenn Ferrari dann aber ein Paket am Start hat, das sie schon gut kennen, das sie seit vielen Rennen verstehen, wo sie dann setupmäßig vielleicht schon ungefähr wissen, in welche Richtung es gehen muss, damit sie das Maximum rausholen, kann auch das ein Vorteil sein. Ja, die Hoffnung ist gering, sage ich mal, dann muss man auch realistisch sein, aber die Hoffnung ist da. Schauen wir mal, wie es läuft. Ein anderer Pilot, der da zu Hause ist in Italien, nämlich Andrea Kimi Antonelli, über den können wir auch nochmal paar Worte verlieren vielleicht. Der befindet sich ja gerade in sehr, sehr guter Form und wäre eine schöne Geschichte, vielleicht eine kleine Entschädigung für die Tifosi, wenn er zum Beispiel eine sehr gute Performance zeigen kann, vielleicht sogar auf dem Podium landet. Es ist eigentlich überfällig, ja, seine Leistung in Miami war ja schon herausragend, muss man sagen. Wenn auch nur im Quali, wenn er das im Rennen halbwegs ummünzen kann, dann halte ich ihn durchaus für den Kandidaten. Und man darf nicht vergessen, in Imola kann man nicht so wirklich gut überholen. Ja? Das ist eine tolle Strecke, schön in die Landschaft gebaut, aber die Fahrbahn ist relativ schmal, ja, gemessen am aktuellen Formel-1-Standard. Links und rechts haben wir halt schön Kiesbetten und Gras, also man kann auch da nicht einfach irgendwie mal abkürzen oder so. Es ist schon gewissermaßen oldschool, was ich sehr, sehr schön finde natürlich. Aber die größte Rennaction erwarte ich jetzt ehrlicherweise nicht. Sollte Antonelli sich wieder so hervorragend qualifizieren wie in Miami, gibt es eine realistische Chance darauf, dass er sich da einfach breit machen kann und alle anderen hinter sich hält. Müssen wir natürlich abwarten. Ein weiterer Faktor, den wir nicht vernachlässigen dürfen, ist der C6-Reifen von Pirelli. Ja. Es gibt diesen neuen Reifen, das haben wir in unserer Race Week-Episode schon ausführlich bequatscht. Da gibt es auch wie immer unseren Track-Guide, da erfahrt ihr alles. Wenn ihr die Episode noch nicht geschaut haben solltet, spult mal schön zurück, guckt mal bei unseren vergangenen Episoden, ob auf Spotify, der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder hier auf YouTube. Da erzählen wir euch ausführlich, was abgeht, aber ganz kurz umrissen. Pirelli bringt einen neuen super, super weichen Reifen, das ist der C6, der wird in Imola zum ersten Mal eingesetzt, keiner hat Ahnung, wie sich das auswirkt. Man munkelt und man erhofft sich, dass das ein oder andere Team zumindest ermuntert wird, eine Zwei-Stopp-Strategie auszuprobieren damit. Mal gucken. Ist auf jeden Fall eine Zutat, die uns ein heiteres Rennen bescheren könnte, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf.
Tja, und damit würde ich sagen, lass uns mal springen zu so ein paar Mini-News-Häppchen. Es gibt Neues von Cadillac. Der 2026er Cadillac, beziehungsweise das Chassis genauer gesagt, das hat erfolgreich die Crash-Tests bestanden, die man bestehen muss, wenn man zugelassen werden möchte in der Formel 1. Das ist also schon mal gut und auch das Motorenprogramm, wie man so liest, nimmt Formen an. Es gibt eine erste Ausbaustufe, die wurde kürzlich bereits gezündet und bereits auch ausführlich getestet. Tja, und Ende der 2020er Jahre, also wahrscheinlich eher in Richtung 29, was man so hört, soll dann Cadillac zu einem eigenen Werksteam aufgewertet werden. Sprich, dann soll der Cadillac-Motor dann auch hinten drinnen stecken in dem Auto. Und das mit dem Crash-Test ist übrigens gar nicht mal so gewöhnlich, wenn ihr jetzt sagt, okay, klar, ist irgendwie eine Meldung, ja, gut, die Sonne scheint, wenn es im Tag ist. Es ist aber nicht so, denn Alpine zum Beispiel hat letztes Jahr sehr, sehr spät erst die Crashtests bestanden und das hat die ganze Entwicklung irgendwie so ein bisschen zerschossen. Und die sind ja wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr erfahren auch. Kein Team, das jetzt irgendwie seit kurzem in der Formel 1 ist. Das ist ja das Team Enstone sozusagen. Da ist auch unter dem Namen Benetton oder Renault dann auch Alonso mal drinnen gefahren und übrigens auch ein klasse Rennen. Ich bilde mir ein, 2004, also knapp 20 Jahre ist es her in Imola, hat er sich doch mit Schumacher so unfassbar gebettelt. Das lässt auch mal hoffen irgendwie auf dieses Wochenende, dass vielleicht ein Antonelli ähnlich mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs ist, wie damals der Alonso.
Okay, ein bisschen Gänsehaut gleich hier, sehr schön. Ja, cool, coole Aussicht auf jeden Fall. Was Cadillac angeht, gibt es natürlich auch nach wie vor heiße Gerüchte um die Piloten und wir erwägen gerade, ihr seht es ja vielleicht, dass Sebastian ist gerade nicht zu Hause, der ist wieder mal im Urlaub, wie er das immer so macht. Aber wir überlegen gerade, ob wir tatsächlich vielleicht eine Episode für euch machen sollen, wo wir uns mal die ernsthaften Kandidaten angucken, die für ein Cadillac Cockpit in Frage kommen. Wenn ihr da Bock drauf habt, sagt es uns gerne, wenn ihr auf YouTube schaut, in den Kommentaren mal. Je nachdem, wie groß das Interesse ist, recherchieren wir uns da mal tief rein und würden dann eine Folge vielleicht für euch vorbereiten. Ich hätte Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dementsprechend lasst uns ein Abo da, ist für euch ein Klick und der Algorithmus bekommt von euch damit gesagt, hey, spielt doch mal das Zeug irgendwie für andere auch aus. Das gibt uns mehr Reichweite und dann können wir noch mehr tolle Sachen für euch machen. Wer ein Dauerabo angeblich oder scheinbar haben könnte auf den Stuhl des FIA-Präsidenten und damit machen wir den Übergang zum nächsten Thema. Das ist der allseits beliebte Mohammed bin Sulayem. Für die neu sind, ist er natürlich nicht. Er ist nicht allseits beliebt. Ja, der FIA-Präsident, der soll ja dieses Jahr neu gewählt werden. Das heißt, Ben Sulayem läuft jetzt so ein bisschen Gefahr, dass die letzten Monate im Amt sind, aber er wäre ja nicht er, wenn er da nicht sich irgendwie zu helfen wüsste, vermeintlich. Und es soll jetzt ein paar Regeländerungen geben, wie das Ganze zu laufen hat. Zum Beispiel, lieber Dave, es soll jetzt die Frist für die Bekanntgabe der Kandidaten, also das heißt, wenn jemand sagt, er will FIA-Präsident werden, die war bisher bei 21 Tagen, also bei 3 Wochen. Jetzt ist die mal bei geschmeidigen 49 Tagen, wenn das so durchgeht. Damit möchte man sicherstellen, dass die Kandidaten und ihre Teams alle Prüfungen bestehen. Naja, das ist ja schön blumig gesagt. Im Klartext ist es natürlich wieder ein bisschen bestenfalls kurios, schlechtestenfalls dubios, denn es ist, wie gesagt, nicht mehr lange hin, bis gewählt wird und das macht es natürlich nicht leichter. Es gibt aber noch eine andere Regelung und die betrifft den lieben Carlos Sainz Senior, den Papa von Carlos Sainz Junior, der ja bekanntermaßen inzwischen bei Williams fährt. Und das wiederum kann ich ein bisschen nachvollziehen, aber auch da wieder kommt natürlich zu einem ganz besonderen Zeitpunkt wieder mal.
Ja, natürlich. Konkret geht es darum, dass eine Regel eingeführt werden soll, die darauf abzielt, dass die Kandidaten, die sich dann natürlich um die FIA-Präsidentschaft bewerben, sauber sind, in Anführungsstrichen. Konkret geht es darum, dass sie natürlich eine saubere Vergangenheit haben, also ohne Skandale, Konflikte und dergleichen. Das ist insofern natürlich nachvollziehbar. Ja, man möchte als repräsentative Person jemanden haben, der grundsätzlich über eine hohe Integrität verfügt. Ja, ist natürlich sehr spannend, das ausgerechnet aus dem Mund von Mohammed bin Sulayem zu hören, aber das lassen wir mal so dahingestellt. Und eine zweite Nuance dieser Regel ist, dass man vermeiden möchte, dass Interessenkonflikte bestehen. Ja, und du hast jetzt gerade Sainz Senior und Junior schon angesprochen. Das könnte natürlich so ein Ding sein, ja, wenn Carlos Sainz Senior FIA-Präsident wird und sein Sohn fährt in einer FIA-sanktionierten Rennserie, in diesem Fall in der Formel 1. Ja, könnte man natürlich drüber sprechen, ob da Interessenskonflikte bestehen oder nicht. Wir haben das in einer unserer vergangenen Episoden auch schon mal kurz angerissen. Ich bin mir sicher, da findet man Lösungen, ja, und sind wir mal ehrlich, der FIA-Präsident oder die Rolle des FIA-Präsidenten interpretiert ja nicht jeder so, wie das Mohammed bin Sulayem tut, ja. Er ist ja ständig irgendwo am Grid unterwegs und sonstig im Scheinwerferlicht, wo es nur geht. Ich erinnere mich, Jean Todt, sein Vorgänger, war da ein ganz anderer Typ, den hast du kaum gesehen. Der hat sich vorrangig, und auch das ist die Aufgabe des FIA-Präsidenten, um Initiativen bemüht, die Sicherheit auf allen Straßen zum Beispiel zum Ziel haben. Auch das ist eine Aufgabe der FIA, die hat Jean Todt sehr ernst genommen. Diese ganze Rennfahrerei und die 4 sanktionierten Rennserien, die hat er natürlich genauso betreut und gemanagt, aber halt hatte da so ein Hands-off-Approach, wie man auf Englisch sagt. Also war da sehr passiv, sage ich mal. Ja. Hat sich da jetzt nicht groß eingebracht, hat natürlich hier und da Regeln mal durchgewunken, aber alles immer in einem Gremium, sehr demokratisch und ja, Mohammed bin Sulaym ist da natürlich ein ganz anderer Typ. Sollte Carlos Sainz Senior das ähnlich aufziehen wie eben ein Jean Todt, ja, und da er sich um andere Belange vorrangig kümmern, sehe ich persönlich keinen Interessenskonflikt, ja. Und überhaupt, wie sollte dieser Interessenskonflikt auch aussehen, ja? Kann dann der FIA-Präsident irgendwie Regeln erlassen, die sagen, ja, mein Sohn startet aber mit 10 Punkten mehr in die Saison, weil das ist halt so. Also ist natürlich komplett haarsträubender Schwachsinn, ja. Ich bin mir auch sicher, dass ein Carlos Sainz Senior da auch ein integer Charakter ist und davon absehen würde, irgendwelche Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass er da alle gleich und fair behandelt, ne? Also, ja, weiß ich nicht.
Ja, ich bin tatsächlich ganz so sicher. Also ich fände es cool, wenn er Präsident wird, aber es ist trotzdem nicht ganz ausgeschlossen und ich kann mir vorstellen, dass es Sinn macht. Aber da würde mich auch mal interessieren, was ihr dazu in den Kommentaren zu sagen habt. Sollte das generell mal abgeschafft, also sozusagen keinerlei Spielraum gelassen werden? Weil ich meine, das ist ja trotzdem Fakt. Er ist der Vater von Carlos Sainz Jr., der bei Williams fährt. Und es gibt ja durch die Hintertür und der FIA-Präsident hat ja dann auch sehr viel Macht und weitreichende Befugnisse. Kann man ja dann vielleicht dann doch was machen. Also ich bin mir da nicht so sicher. Geht vielleicht um so eine Grundsatzsache. Ich glaube auch, er ist ein integrer Typ, aber man weiß ja nie, vielleicht geht es dann so in Richtung Elon Musk oder mal, keine Ahnung wie. Schauen wir mal.
Die Frage dabei ist halt, wie man diese Befugnisse, die man hat, ausnutzt oder missbraucht sogar, ja. Dass ein Mohammed bin Sulaym, und darüber haben wir schon vor langer, langer Zeit berichtet, zum Beispiel Einfluss genommen haben soll auf die Rennkommissare. Da ging es um einen Rennabbruch in Saudi-Arabien damals. Das kann man schon machen. Das ist aber kein Befugnis, das ein FIA-Präsident hat. Das ist einfach ganz krasser Machtmissbrauch, ja, muss man ja so deklarieren. Und seine Position dafür auszunutzen, da vielleicht einem Rennenkommissar irgendwas zu suggerieren durch die Blume oder sehr direkt, wie auch immer, das geht halt überhaupt nicht, ja. Und das kommt dann auf den Charakter natürlich drauf an, wie man da drauf ist. Zum Interessenskonflikt nochmal ganz kurz. Das war ja auch durchaus ein Faktor. Susi Wolf war ja auch mal im Gespräch als FIA-Präsidentin vielleicht.
Die Frau von
Toto Wolf. Da hat man natürlich das Gleiche, ja. Was für Interessenskonflikte gäbe es denn da? Ob da am Frühstückstisch irgendwelche Dinge vielleicht besprochen werden oder so?
Ja, hat sich wahrscheinlich erledigt. Der Teamchef von Mercedes, genau.
Ganz genau. Ja. Das hat sich insofern erledigt, als dass Susi Wolf offensichtlich da keine Ambitionen hegt, als FIA-Präsidentin irgendwie aufzutreten. Aber ja, natürlich. Man muss über sowas sprechen, man muss es irgendwie adressieren. Aber ich denke, wenn das Interesse groß genug wäre, findet man da sicher Lösungen, ne?
Bestimmt. So, wir sprechen jetzt aber noch zum Abschluss über den oder die Podiumstipps, die ihr immer bekommt an dieser Stelle von uns zum Ende der Sendung. Und ich fange einfach mal an. Ich sage, die McLaren-Dominanz geht weiter. Ich sage auch, wenn das Red Bull-Update zündet, dass erstmal kein Kraut gewachsen sein wird gegen die McLaren, denn es spricht ja nichts dagegen, dass sie nicht auch ein kleines Upgrade am Start haben. Da bin ich sowieso mal gespannt, wer da generell wie sich aufstellt jetzt an dem Rennwochenende und wie die Updates und Upgrades zünden. Ich sage, Norris wird Erster. Wird langsam mal Zeit, dass er in die Puschen kommt. Sonst könnte der Abstand zu Piastri dann langsam so groß werden, dass sich die McLaren-Führung vielleicht dann auch die ein oder andere Geschichte durch Stall oder überlegt. Dementsprechend sage ich aber, dass Piastri Zweiter wird und der zuverlässige Russell, Mr. Consistency, der wird Dritter, sage ich, denn der Mercedes ist stark, vielleicht haben die ja auch irgendwas im Petto, was nochmal so für ein paar Zehntel sorgt. Also da dürfen wir uns drauf freuen und das sind meine Podiumspredictions. Norris Erster, Zweiter, Piastri, Dritter, Russell, und du siehst es gar nicht mal so anders.
Das ist hervorragend, ja. Wir sind uns da weitgehend einig sogar, ja. Ich denke auch, Lando Norris muss ein Zeichen setzen, muss irgendwas machen, damit ihm sein Teamkollege dann nicht in der WM auf und davon fährt. Ich bin aber auch überzeugt, dass das kann. Imola liegt ihm grundsätzlich als Strecke, da war er traditionell stark in den letzten Jahren. Daher sehe auch ich die beiden McLaren-Piloten auf 1 und 2. Norris vor Piastri, wie du es gesagt hast. Und auch ich denke, Mercedes wird stark sein. Die sind sehr ruhig unterwegs, halten den Ball flach, arbeiten aber im Hintergrund wahrscheinlich trotzdem sehr hart und bringen vielleicht ein paar neue Teile. Das wissen wir zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch gar nicht. Ich wünsche mir aber aufgrund Bella Italia und überhaupt als kleines Toastpflaster für die Tifosi, dass Antonelli endlich sein erstes Podium holt. Ich denke, das ist nicht unrealistisch. Warum, habe ich ja vorhin schon mal ein bisschen ausgeführt. Würde mich freuen, wenn es so kommt. Würde mich auch freuen, wenn ihr euch eifrig beteiligt und uns natürlich in den Kommentaren sagt, wen ihr denn auf dem Podium seht. Wir liegen ja garantiert falsch, das wisst ihr, das ist Tradition bei uns. Ich frage mich aber, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, was macht denn unser Freund Franco Colapinto? Ja? Der kehrt ja auch ins Cockpit zurück bei Alpine. Schauen wir mal, was für ihn drin ist. Vielleicht starten wir noch eine kleine Umfrage. Ich könnte mir da was vorstellen. Würde auf jeden Fall ein rundes Wochenende. Wir freuen uns mega drauf und Schaltet gern nach dem Wochenende wieder ein, während des Wochenendes. Wir haben schöne Sachen für euch.
So sieht's aus. Highlights, Fahrernoten und noch viel, viel mehr. Bis dann und wir sehen uns.
Ciao.